Wir kommen zu dem Part, der uns als Gemeinde Jesu auf der Zielgerade vor der Entrückung, so ist ja unsere exegetische Einschätzung, dass das der Zusammenhang ist, was uns da in besonderer Weise erwartet und worauf wir uns in besonderer Weise einstellen müssen. Ich möchte noch ganz kurz aber eine Stelle erklären, die noch in den vorherigen Abschnitt hineingehört. Wir hatten ja gesagt, plötzliche Krisenintervention, öffentliche Wiederkunft des Menschensohnes, das Zeichen des Menschensohnes und diese göttlichen Bestandsgarantien, sein Plan erfüllt sich. Siehe Feigenbaum, wenn der Saft da ist, ist klar, es wird bald losgehen. Sein Volk vergeht nicht und sein Wort bleibt ewig. Und dazu müssen wir diesen Vers 34 uns noch einmal anschauen, der ja auf den ersten Blick nicht so leicht zu verstehen ist. Jesus sagt dann, wahrlich, ich sage euch, im Zusammenhang, wo er von seiner Wiederkunft redet, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Und die Frage lautet, was ist mit diesem Geschlecht gemeint, Hegenea? Es ist gut denkbar, dass dieser Begriff zwei verschiedene Aspekte beinhaltet, die sich gegenseitig ergänzen können. Zum einen kann Hegenea jene bezeichnen, die dramatischen Vorboten der Wiederkehr Jesu miterlebt haben, also das Zeichen des Menschensohnes. Und Jesus sagt dann damit, die werden auch die Wiederkunft selbst miterleben. Das heißt, in dieser Phase müssen wir nicht mehr mit großen Zeitabständen und Wartefristen rechnen. Gott zieht seinen Plan durch. Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, das die ganzen Vorboten miterlebt hat, bis dass es dann wirklich alles geschehen ist und er wiederkommt. Das ist die eine Bedeutung. Die andere Bedeutung, die in Hegenea noch liegt, kann auch das ethnische Volk Israel beschreiben, um das es ja in diesen Versen vor allem geht, in den Versen 15 bis 26. Und dann ist dieser Vers eben auch eine Bestandsgarantie dafür, dass Gott durch alle Verfolgung der Geschichte hindurch doch sein Volk Israel bewahren wird. Das heißt dann, dieses Volk Israel wird nicht vergehen, bis das es alles geschieht. Und ich habe bei den Vorbereitungen dieser Bibeltage, bei meinen Studien, eine interessante Entdeckung gemacht in einem Kommentar zum Matthäusevangelium von Ryle. Das ist ein Bischof gewesen, J.C. Ryle, der diesen Kommentar 1856 veröffentlicht hat. Und schon in diesem Kommentar von 1856, also da war ja Israel noch in der Zerstreuung, seine Rückkehr ins Land lag noch 90 Jahre in der Zukunft, das war ja erst 1948. Schon damals hat Ryle geschrieben, es ist mehr als wahrscheinlich, dass diese Verse sich auf eine zweite Belagerung Jerusalems beziehen, die dann stattfinden wird, wenn Israel in sein Land zurückgekehrt sein wird. Zitat Ende. Schreibt der Kerl 1856. Das ist für mich nochmal eine ganz starke Bestätigung gewesen, dass also auch zu einem Zeitpunkt, wo das alles noch nicht geschehen war, auch er die biblischen Indizien so eindeutig fand, dass er sagt, wir können gewiss sein, die werden wieder zurückkommen. Also eine enorme Bestätigung dessen, dass diese Verse wirklich das meinen und dass man schon 1856 mit dieser Gewissheit sagen konnte, jawohl, sie werden wieder zurückkehren. Und Ryle hat dann noch Folgendes hinzugefügt. Er hat geschrieben, die Tatsache, dass das Volk Israel noch nicht zerstört wurde, ist unbestreitbar ein großes Wunder. Es ist einer der großen Beweise für die Wahrheit der Bibel, die auch kein Ungläubiger über den Haufen werfen kann. Also, das auch offensichtlich war 1856 Israel noch nicht ausgelöscht, obwohl sie noch nicht wieder in ihrem Land waren. Und er schreibt dann weiter, ohne ein Land, ohne einen König, ohne Regierung, zerstreut und verteilt über die ganze Erde, jetzt schon 1900 Jahre, haben sich die Juden trotzdem nie mit anderen Völkern vermischt. Nichts anderes kann dieses bewirkt haben als allein der Finger Gottes. Also, und er sagt in diesem Zusammenhang bereits 1856, dass Israel ein Gottesbeweis ist und das Ganze 90 Jahre, bevor sie dann wirklich in ihr Land zurückkehren. Das ist eine große Ermutigung. Und 1948 kommt es dann ja auch unter ausdrücklicher Berufung auf die Propheten des Alten Testaments zur Gründung des Staates Israel. Vorher knapp 2000 Jahre in der Zerstreuung, jetzt wieder ein ethnisches Israel im eigenen Land. Und damit ist die Masse des Volkes natürlich noch längst nicht zu Gott zurückgekehrt. Und auch die Bibel macht deutlich, für die Juden führt der Weg zum Heil allein über Jesus. Er ist in keinem anderen Heil, sagt der Jude Petrus. Aber mit der Rückkehr des Volkes in sein Land ist die Voraussetzung geschaffen, wofür? Für die Wiederkunft des Messias. Auf die Erde zum jüdischen Volk. Und der Prophet Zacharja nennt sogar einen Ort, wo das geschehen wird. Er sagt in Zacharja 12, Vers 8 und 10, an jenem Tag wird der Herr die Einwohner Jerusalems beschirmen. Und dann Zacharja 14, Vers 4, seine, also des Messias, Füße werden auf dem Ölberg stehen. Also dort, wo wir es gesehen haben. Sie werden auf dem Ölberg stehen. Wir müssen ein bisschen weiter vorgehen. So, sie müssen auf dem Ölberg stehen. Also bei Jesu Wiederkunft werden das Volk Israel, die Stadt Jerusalem und speziell der Ölberg eine wichtige Rolle spielen. Und darin liegt eine große Glaubensstärkung für uns, denn Gottes Bestandsgarantien sind zuverlässig, sein Plan erfüllt sich, sein Volk vergeht nicht, dieses Geschlecht wird nicht vergehen und sein Wort bleibt ewig. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und jetzt kommen wir zu der Perspektive für die Gemeinde. Die Gemeinde auf der Zielgerade. Also für jene Vorgänge, die wir anzusiedeln haben vor der Entrückung der Gemeinde. Die größte Not. Was wird da die größte Not sein? Vers 4. Habt Acht, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und werden viele verführen. Also wir sehen, die Hauptnot ist die Verführung. Verführung ist offensichtlich gefährlicher als Verfolgung. Das Wort, was da steht, planao, das heißt so viel wie in die Irre führen, täuschen, verführen oder passiv eben betrogen werden. Betrogen werden, das ist die Konsequenz davon, dass ich eine Situation falsch einschätze, dass ich auch eine geistliche Situation falsch einschätze und falsche Entscheidungen treffe. Und darum, liebe Geschwister, ist die biblische Lehre so wichtig. Darum, auch darum machen wir Bibeltage, damit wir uns wappnen können gegen diese Verführung. Das ist nicht der einzige Grund, aber es ist ein Grund. Und wenn wir das jetzt genauer angucken, werden wir sehen, dass diese Verse durchzogen sind von Aufforderungen und Ermutigungen, die sich ständig worauf beziehen? Auf unser Denken, auf unsere Einstellungen, auf unsere Sichtweisen. Das ist fern jeglichem Pragmatismus. Da wird nicht gesagt, ihr müsst das und das und das machen. Sondern hier wird ständig appelliert an unser Mitdenken, an unsere Wachsamkeit. Hier steht etwa in Vers 4, habt Acht. In Vers 6, habt Acht. Oder Vers 26, das ist dann nochmal im Israel-Kontext, glaubt's nicht, wenn sie euch in diese Geheimwinkel locken wollen. Oder Vers 33, erkennt, dass er nahe ist. Oder Vers 42, wacht nun. Und Vers 43, das aber erkennt. Und Vers 44 nochmal, seid bereit, denn er kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Also wacht, passt auf, achtet drauf. Und in Vers 13 des nächsten Kapitels, das werden wir heute Nachmittag bei Eber Adam sehen, heißt es dann nochmal, darum wacht. Verstehen Sie? Es geht darum, dass wir dabei sind gedanklich, dass wir mitdenken, dass wir uns aus unserer Trägheit und Konsummentalität herausziehen lassen, dass wir auch Verantwortung übernehmen, die Augen offen halten, uns Informationen verschaffen, prüfen. Das für unsere Generation, sagt Jesus. Und jetzt denken wir mal weiter, was bedeutet das für unsere Generation? Für unsere Generation von, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne des Wortes, Neoevangelikalismus, die geprägt ist von einer weitreichenden Enttheologisierung. Sie werden mit einer Hillsong-Kultur die Leute kaum ans Denken bringen. Von Denkfaulheit, von Oberflächlichkeit, von postmoderner Erlebnissüchtigkeit, von Worship-Besoffenheit. Das alles bewirkt Einschläferung. Verstehen Sie, es macht die Leute passiv. Es verhindert, dass sie sich gründlich mit den Inhalten auseinandersetzen und sich trotzdem, wer weiß, wie fromm dabei fühlen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Verse ernst nehmen. Und Jesus sagt, je weiter sich die Situation zuspitzt, umso schwieriger wird es werden, den Durchblick zu bewahren, denn die Situation wird ja immer unübersichtlicher. Und sie geht einher mit dem Anwachsen der globalen Probleme. Und die Krisen sind immer ideale Bühnen für Scharlatane und Verführer, für Leute, die sich als Hoffnungsträger zelebrieren. Und diese Verführer, die versuchen nicht durch Fakten und Argumente zu überzeugen. Und wenn man ihnen widerspricht, gilt das als Majestätsbeleidigung. Sie fordern mehr oder weniger blindes Vertrauen zu ihnen als Person und sie stellen ihre Handlungen auch nicht mehr zur Diskussion, weil alles, was sie tun, alternativlos ist. Und Sie wissen, solche Verführer treten in der Politik auf, aber nicht nur in der Politik, auch im geistlichen Bereich. Das ist immer eine gute Unterscheidung. Führer verweisen auf Christus. Echte geistliche Führer binden Menschen an sein Wort. Aber Verführer verweisen immer auf sich selbst. Verführer beanspruchen Sonderrechte, Verführer betreiben Personenkult und viele fallen auf sie herein. Vers 5 steht das ganz deutlich. Sie werden viele verführen. Und darum warnt Jesus und sagt, haltet die Augen offen. Und er entfaltet dann zwei Bereiche vor unseren Augen, in denen sich diese Verführung zeigen wird und in denen sich die Situation dramatisch zuspitzen wird. Und das sind einmal politisch gesellschaftliche Krisen und es sind zum Zweiten geistlich-gemeindliche Krisen. Also B, politisch-gesellschaftliche Krisen, C, geistlich-gemeindliche Krisen. Und das wollen wir uns jetzt etwas genauer angucken. Zunächst die politisch-gesellschaftlichen Krisen, Vers 6 bis 8. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist erst der Anfang der Wehen. Also natürlich, wenn wir jetzt sagen Hungersnöte, Kriege, Katastrophen, hat es seit dem Sündenfall zu allen Zeiten gegeben. Das stimmt. Aber sie werden sich zuspitzen und sie werden sich weiter verschärfen, je näher die Wiederkunft Jesu kommt und je mehr wir auf dieses große Ziel zugehen. Und umso stärker wird dann die Welt von Konflikten und Katastrophen geschüttelt werden. Sie wissen, die Humanisten und die Kommunisten haben mit ihren Programmen der Welt eine ganz andere Zukunft vorhergesagt. Stetigen Fortschritt haben sie versprochen, aber Jesus kündigt genau das Gegenteil an. Die Menschheitsgeschichte wird nicht friedlicher verlaufen, sondern immer brutaler. Die Menschen werden nicht weiser, sondern immer leichter verführbar. Die Welt wird nicht sicherer, sondern immer unsicherer. Kriege und Kriegsgeschrei. Viele verschiedene Kräfte kämpfen um die Vorherrschaft. Politische Systeme, Religionen wie der Islam, der die Welt nur in zwei Bereiche unterteilt, in das Haus des Islams und wo noch nicht das Haus des Islams herrscht, als das Haus des Krieges. Und das erleben ja Tausende von Christen Jahr für Jahr. Einzelne Machthaber, Drahtzieher. Keiner durchschaut, was wirklich gespielt wird. Nur ein Beispiel, Soros. Nicht nur die großen Kriege zwischen Nationen sind gemeint, auch Volksaufstände, Bürgerkriege. Diese Welt kommt nicht zur Ruhe. Und dann Hungersnöte. Hungersnöte sind ein Beispiel für die weltweite Dimension dieser Probleme. Was weltweite Hungersnot ist, wissen wir erst seit dem 20. Jahrhundert. Und dann haben sie auch entsprechende Organisationen gegründet, Welthungerhilfe, Welternährungsorganisationen. Wie effektiv oder ineffektiv sie auch immer sein werden. Und zunehmend diese Schieflage, während die Weltbevölkerung auf 7,6 Milliarden Menschen angewachsen ist, ich glaube letzte Statistik 7,67, klagen wir in Deutschland über Geburtenrückgang und die Vergreisung unserer Gesellschaft, die mit großen Schritten voranschreitet. Sie wissen, die ganze demografische Struktur ist im Grunde genommen kaum wiederherstellbar. Und das alles auch mit einer Folge dessen, dass wir in unserem Land jedes Jahr mehr als 100.000 Kinder im Mutterleib ermorden und dass die führenden Parteien alles tun, um dieses Recht auf Mord im Mutterleib abzusichern und noch auszuweiten. Erdbeben, Beispiel für Naturkatastrophen, die sich auch verschärfen. Es ist gut, sich immer mal wieder die aktuelle Statistik vor Augen zu führen. Das ist die Homepage der Münchner Rückversicherung. Also wir werden die Präsentation auch ins Internet stellen, sodass Sie diese Homepages, die ich dort angebe, diese Links, dass Sie die dann auch nochmal aufsuchen können. Die Münchner Rück sagt für 2018 gehört zu den 10 teuersten Katastrophenjahren in Bezug auf die Gesamtschäden für die Versicherungswirtschaft, war es sogar das vierteuerste seit 1980. Also 2018 hätte relativ ruhig begonnen, aber dann häuften sich in der zweiten Jahreshälfte die Überschwemmungen, tropische Wirbelstürme in USA, Japan mit Waldbränden, Erdbeben, Schäden in Milliardenhöhe. Diese summierten sich für die Gesamtwirtschaft auf 160 Milliarden US-Dollar und davon wurden 80 Milliarden von der Versicherungswirtschaft getragen. Nur ein Beispiel. Und noch folgenreicher als die politisch-gesellschaftlichen Probleme sind die Lösungsversuche, mit denen man versucht, die weltweite Dimension der Probleme in den Griff zu kriegen. An vielen Stellen waltet Ratlosigkeit. Also wenn Sie an den ganzen Umgang mit der Euro-Finanzkrise denken, dass wir demnächst für unsere Ersparnisse noch Strafzinsen möglicherweise werden zahlen müssen und dass viele, die ihre Rente gründlich geplant haben, plötzlich ja vor leeren Kassen stehen, dann ist das ein Ausweis einerseits für die Ratlosigkeit, andererseits möglicherweise auch für bestimmte Steuerungsabsichten, die dahinter stecken. Und dann die irrationalen Ablenkungsversuche. Ja, beispielsweise also dieser ganze Hype um das Klima drängt ja viele gravierendere reale Probleme aus dem Blickfeld. Wo wird etwa in den Leitmedien gründlich und ausführlich über die Frage der inneren Sicherheit diskutiert? Der häufigen Vergewaltigung auf offener Straße. Die Sicherheitslage in vielen unserer Städte hat sich massiv verändert. Wo wird diskutiert ausführlich über die Schieflage der Sozialsysteme? Über die Perspektiven der demografischen Entwicklung, über das Abtreibungsunrecht, über das doch die Fragwürdigkeit der Energieversorgung, die Gefährdung der Renten. Die Themen liegen alle auf dem Tisch und wir hören von morgens bis abends nur die Sirenengesänge der Klimatouristen. Verstehen Sie, es wäre über so vieles zu reden und man hält uns damit sozusagen unterhalten, dass Greta in New York mit ihrem Segelbötchen angekommen ist. Was ist da los? Und dann Lösungsversuche. Globales, weltweites, politisches Strukturdenken macht sich immer mehr breit. Das ist ja in Offenbarung 17 und 18 auch angekündigt. Die Welt wird zum globalen Dorf. Die Kommunikationsmittel ermöglichen eine immer schnellere Verständigung. Die großen Wirtschaftskonzerne sind in der ganzen Welt tätig. Ihre Macht wird immer stärker. Sie arbeiten über Ländergrenzen hinweg. An vielen Stellen haben sie aufgrund ihrer Flexibilität mehr Macht und Einfluss als die staatlichen Regierungen. Wer diskutiert darüber offen? Auch dadurch wird die nationale Souveränität der einzelnen Staaten immer weiter eingeschränkt. Also nicht nur durch diejenigen, die nationale Souveränität von innen zerstören wollen und die nationale Identität und wo sie sozusagen Auslandsbeauftragte einer Bundesregierung sein können, wenn sie sagen, aus der deutschen Sprache gibt es nichts typisch Deutsches, eingesetzt von einer Regierung mit diesem Amt. Und haben Sie einen Sturm im Blätterwald erlebt? Ich nicht. Aber auch von außen wird die soziale Souveränität immer weiter eingeschränkt. Durch die engen Verflechtungen der Wirtschaft wird die Weltlage ohnehin immer sensibler. Wenn es an der Börse in New York kracht, dann sind auch die Börsen in Tokio, London oder Frankfurt betroffen. Ein hochempfindliches System. Also wird man auf Dauer nicht umhinkommen, eine zentrale Weltregierung einzurichten. Auch das globale Dorf braucht seinen Bürgermeister. Und der frühere Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Professor Norbert Walter. Er war Chefökonom der Deutschen Bank von 1990 bis 2009. Er hat das bereits im Jahr 2000 gesagt. Zitat, die Globalisierung in der Wirtschaft verlangt zwingend nach einer Weltregierung. Die Globalisierung hat heute eine Eigendynamik entwickelt, die von niemandem mehr aufgehalten werden kann. Sie schafft neue und ungelöste Probleme, die nur durch eine umfassende Weltregierung gelöst werden können. So der damalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank im Jahr 2000 am 13. November bei einem Vortrag in Zürich. Jetzt können Sie sagen, auch in früheren Zeiten gab es größere Weltreiche. Ja, aber die hatten nie auch nur annähernd die Machtmittel, die Kommunikationsmöglichkeiten und die Steuerungsinstrumente, wie sie heute zur Verfügung stehen. Und während die nationalen Regierungen unmerklich an Macht verlieren und manche Regierungen noch dazu massiv beitragen, dass die Parlamente nur noch zu Ansammlungen von gut bezahlten Statisten werden und internationale Gremien ein immer größeres Gewicht bekommen, die nicht demokratisch kontrollierbar sind, geht diese Entwicklung voran. Ich meine natürlich auch die NGOs, die Nichtregierungsorganisationen, die in der Öffentlichkeit nur wenig wahrgenommen werden, die nicht abhängig sind von demokratischen Wahlen, die keiner öffentlichen Kontrolle unterliegen und die aus Wirtschaftskreisen finanziert werden. Zu diesen NGOs gehört zum Beispiel das Weltwirtschaftsforum, die Trilaterale Kommission, die Bilderberger, die Gorbatschow-Stiftung und der Club of Rome. Und damit kommen wir nochmal zu unserer Greta zurück, also die Idee vom Schulstreik, die wurde geboren mindestens schon auf dem Global Youth Summit 2015 und ist organisiert worden durch die Plant for the Planet Foundation. Und die Plant for the Planet Foundation gehört zum Club of Rome, also Rockefeller und Konsorten, und zum German Marshall Plan, zur German Marshall Plan Foundation. So. In Deutschland koordiniert diese Organisation, also German Marshall Fund und Club of Rome, ein Friedhof Finkbeiner. Friedhof Finkbeiner ist auch für Plan for the Planet zuständig und Greta wird inzwischen gemanagt vom schwedischen Finanzinvestor Ingmar Renshaug. Der gründete 2017 eine Klimaschutzaktiengesellschaft und dieser Renshaug ist auch Mitglied in dem sogenannten Climate Reality Projekt von Al Gore. Und er gehört zu denen, die Greta managen. Also das ist nicht so ein nettes Mädchen, dass man eine spannende Idee für ihr Leben hatte, sondern das ist ein Imperium. Das ist ein ganzes Netzwerk von Organisationen, die dahinter stehen und uns weismachen wollen, hier gäbe es spontane Entwicklungen, die von Schülern sich ausgedacht worden wären. Und ja, ich erspare mir alle weiteren Kommentare dazu. Danke. Und Jesus mahnt uns nun, haltet die Augen auf. Er sagt, er kennt die Zeichen der Zeit. Globale Probleme und globale Lösungsansätze. Dies alles, Vers 8, ist erst der Anfang der Wehen. Es ist interessant, Jesus sagt, diese Veränderungen brechen nicht über Nacht herein. Das ist eine Entwicklung, die sich schrittweise aufbaut. Geburtswehen. Aber auch ein hoffnungsvolles Bild. Geburtswehen heißt ja schmerzhafter Prozess mit gutem Ausgang. Schmerzhafter Prozess mit gutem Ausgang. Ich kann das beurteilen. Ich bin immer ein doppelter Opa. Also, ja, das war im Judentum ein feststehender Begriff, Wehen des Messias. Eine Notzeit, die dem Kommen des Messias vorausgeht. So, das ist die eine Seite. Gesellschaftlich, politisch. Und dann das andere, geistlich-gemeintliche Krisen ab Vers 9. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Auch hier wieder. Die falschen Propheten, die in der 70. Jahrwoche bei Israel auftreten, treten auch hier auf. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Das sind die gemeintlich-geistlichen Krisen, sowohl durch Druck von außen, Vers 9, als auch Anfechtung von innen, Vers 10 bis 12. Druck von außen, Vers 9, Anfechtung von innen, Druck von außen. Die zunehmende Christenverfolgung. Open Doors veröffentlicht jedes Jahr den sogenannten Weltverfolgungsindex. 50 Länder. Bis auf zwei Ausnahmen lagen 2018 alle in Afrika oder Asien. Nordkorea führt wie seit 2002 die Negativliste an, 2018 gefolgt von Afghanistan, Somalia, dem Sudan und Pakistan. Jährlich, die Zahlen sind natürlich immer gerundet, viele gehen davon aus, von um die 150.000 getötete Märtyrer um Christi willen. Und wir sind dankbar für unsere noch vorhandene Freiheit. Und wir haben es nicht verdient, dass wir, gerade meine Generation, keinen einzigen Weltkrieg mitmachen musste. Wir leben hier wie im Schlaraffenland noch. Aber zugleich merken wir auch, dass der Druck seitens der Politik und Gesellschaft auch bei uns stärker wird. Als Christen stehen wir der Einheitsideologie im Weg. Sowohl der Einheit der Konfessionen. Also wir sagen, es ist schon ein krasser Unterschied zwischen evangelisch und katholisch. Und was in der Reformation geschah, war nicht die Entwicklung einer neuen Variante von Glauben, wie man es auch sehen kann, sondern es war die Wiedergewinnung des Evangeliums aus dem Dunkel des Nicht-Evangeliums. Und wir widerstehen erst recht der Religionseinheit. Und als Christen widerstehen wir dem totalitären Anspruch des Staates. Denn Christen gehorchen Gott mehr als den Menschen. Zumindest ist das unser Ziel. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Und an der Stelle müssen wir einfach sehen, dass ein gewisser Druck da ist, den wir nicht leugnen können. Wir freuen uns, dass der Verlag von Wolfgang Bühne es geschafft hat, noch rechtzeitig eine neue CD herauszubringen mit einem Vortrag Christ und Gesellschaft. Was sollen wir tun? Diesen Vortrag habe ich im Sommer bei einer Konferenz in Süddeutschland gehalten. Und dieser Vortrag versucht aufzuzeigen, an welchen Stellen die Christen durch die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen herausgefordert sind und wie wir darauf reagieren sollen. Das ist eine massive Herausforderung, dieser Druck von allen, der sich oft festmacht an bestimmten ethischen Themen, Familie, Genderfrage, aber auch an dem Thema der Meinungsfreiheit. Und in den USA gibt es zurzeit eine heftige Diskussion, auf die wir jetzt nicht die Zeit haben, länger einzugehen, nur dass Sie es mal gehört haben, unter dem Begriff Social Justice. Und unter dem Begriff Social Justice wird seitens des Staates massiv versucht, Druck auf die Christen zu machen, sich bestimmten politischen Vorgaben zu fügen. Und wir stellen mit einiger Sorge fest, dass auch innerhalb der evangelikalen Kreise es zurzeit sehr schwierige Diskussionen dort gibt. Und deswegen bin ich besonders dankbar für ein Statement, das John MacArthur initiiert hat. Und auch das haben wir dort auf der Folie mit vermerkt. Also wenn Sie die Präsentation bekommen, haben Sie auch diesen Link zum Statement von John MacArthur. Druck von außen. Christ und Gesellschaft. Und nun das Nächste. Unter diesem Druck von außen werden auch die Risse im Inneren der Gemeinden umso deutlicher. Der Volksmund sagt, es trennt sich die Spreu vom Weizen. Für Mitläufer wird der Preis irgendwann zu hoch. Und dieser Vers 10 beschreibt deswegen, was dann geschieht. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Anstoß nehmen kann man auch mit Abfallen beschreiben. Also unter dem Druck, wenn es nicht mehr opportun ist, als Christ zu gelten, dann werden die Mitläufer nach und nach aussteigen. Das bedeutet nicht, dass ein Christ unter Druck verloren gehen kann, denn der Herr Jesus hat ja gesagt und versprochen, niemand wird sie aus meiner Hand reißen, dass er die Seinen bewahrt. Aber es bedeutet, und wir werden das auch morgen in unserem Predigttext nochmal ansprechen müssen, wenn es unter anderem um Judas geht, es wird eine Läuterung, eine Sichtung der Gemeinde Jesu geben. Dazu morgen noch mehr. Ich erinnere Sie an ein Beispiel, das in den letzten Wochen für Aufregung in der evangelikalen Welt sorgte, Joshua Harris. Einer der bekanntesten evangelikalen Repräsentanten, lange Jahre Leiter einer großen Gemeinde in den USA, seine Bücher auch in Deutschland bekannt, Ungeküsst und Doch kein Frosch zum Beispiel. So hat so eine bestimmte Dating-Philosophie vertreten, der muss man auch nicht unbedingt folgen, aber jedenfalls, er war einer der Evangelikalen, deren Stimme man hörte. Joshua Harris sagt, er ist kein Christ mehr. Er hat sich abgekehrt, er hat seine Bücher widerrufen und einer der ersten Schritte war, dass er sich bei der Gay Community, also bei den homosexuellen Vereinigungen und anderen dafür entschuldigt hat, dass er bis dahin in seinen Publikationen die biblische Ethik vertrat. Er hat sich von seiner Frau getrennt, er hat öffentlich gemacht, dass er sich nicht mehr als Christ bezeichnet und er hat alles verworfen, was er vorher geschrieben hat. Joshua Harris. Wir wissen nicht, was da im Herzen geschehen ist. Wenn er ein echt Bekehrter war, dann wird er Buße tun und irgendwann zurückkehren. Sie werden sich gegeneinander wenden. Und dann steht hier ausliefern. Es werden viele Anstoß nehmen, einander verraten einander hassen. Das heißt, man wird nicht nur aussteigen, sondern man wird versuchen, die eigene Situation dadurch zu verbessern, dass man sich von anderen Christen distanziert und sie ans Messer liefert. Es gibt manchmal eine gewisse Tendenz im Neoevangelikalismus, dass man Mitchristen des Fundamentalismus bezichtigt, um sich selbst als die besseren und gemäßigten Evangelikalen darstellen zu können. Und wenn ich meine Brüder als Fundamentalisten darstelle, dann rücke ich sie in unserem gesellschaftlichen Klima in die Nähe gewaltbereiter Moslems und sage gleichzeitig, ich bin nicht so. Ein Beispiel dafür ist etwa die Kritik des Präses des Gnadauer Verbandes, Michael Diener, an den Kritikern des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Wir haben dazu ein Video gemacht von etwa 10 Minuten, das Sie auch über meine Homepage finden, also wolfgang-nestvogel.de. Da spreche ich diesen Fall unter anderem an. Ich zeige einmal, wie der sogenannte Deutsche Evangelische Kirchentag vollständig in den Dienst einer Zivilreligion genommen worden ist, die dazu dient, bestimmte politisch-ideologische Projekte religiös zu verstärken. Das ist sozusagen die Hauptstoßrichtung dieses Deutschen Evangelischen Kirchentages. Und das haben viele ernsthafte Christen zu Recht kritisiert. Und dann wurden sie dafür kritisiert von dem Präses des Gnadauer Verbandes. Der Gnadauer Verband galt über Jahrzehnte hinweg als eine der tragenden evangelikalen Vereinigungen in Deutschland. Und Diener hat den Kirchentag verteidigt gegen die Kritik der Bibeltreuen und hat sie gewissermaßen der Lieblosigkeit und Gesetzlosigkeit bezichtigt. Ich sage damit nicht, dass damit schon der Tatbestand von Vers 10 erfüllt ist, aber es geht in diese Richtung. Man nähert sich immer mehr dem Mainstream an. Es gibt neue Kooperationen, zum Beispiel der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen mit dem liberalen EKD EMW, Evangelisches Missionswerk, das von einem stark liberalen Nicht-Missionsverständnis geprägt wird. Und trotzdem sagt man seitens der AEM, wir wollen stärker zusammenarbeiten in nächster Zeit. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten, einander hassen und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Es werden immer mehr falsche Lehren und Lehrer in die evangelikalen, bibeltreuen Gemeinden eindringen. Und was so gravierend ist, ist nicht, dass die eine oder andere Einzelfrage zur Disposition gestellt wird, sondern was so gravierend ist, ist, dass die tragenden Pfeiler umgestoßen werden. Dass in weiten Teilen derer, die sich evangelikal nennen, nicht mehr klar ist, wann ist ein Christ ein Christ. Deswegen haben wir dieses Buch zur Rechtfertigung gemacht, bei dem Eberhard Dahm mich massiv unterstützt hat. Und ohne ihn wäre dieses Buch nie zustande gekommen. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Vielen Dank. Deswegen haben wir dieses Buch gemacht, weil wir gesagt haben, es geht jetzt ums Ganze. Es geht um die Frage, wodurch wird ein Mensch gerettet und wodurch geht ein Mensch verloren? Wann ist ein Christ ein Christ? Was ist das Evangelium? Und in dem Sinne haben wir auch mit großer Sorge gesehen, dass die Evangelische Allianz ihre Glaubensbasis umgeschrieben hat. Die bisherige Fassung, die auf einem Text von 1846 fußte, galt bis 1972. Und im Jahr 2018 wurde quasi von hinten durch die Brust ins Auge zur Überraschung vieler eine neue Fassung präsentiert. Die Allianz hat behauptet, das sei nur im Sinne der sprachlichen Modernisierung geschehen. Aber, oh Wunder, auf dem Weg dieser sprachlichen Modernisierung sind Begriffe verloren gegangen, die auch für bestimmte Konzepte und Inhalte stehen. Es ist dort nicht mehr die Rede von der völligen Zuverlässigkeit der Bibel, nicht mehr die Rede von der völligen Sündhaftigkeit des Menschen, nicht mehr die Rede vom Zorn und Verdammnis Gottes, nicht mehr die Rede davon, dass der Opfertod Jesu als einziger und allgenugsamer Grundlage vertraut werden kann, nicht mehr vom Priestertum aller Gläubigen und nicht mehr ausdrücklich vom doppelten Ausgang. Es gibt andere Formulierungen hinter denen, die sich dann verstecken und sagen, naja, im Wesentlichen steht es ja auch so drin. Aber es ist kein Zufall, dass man genau diese Formulierung, die nicht interpretationsfähig, ja noch niemand widerlegen, gestrichen hat. Und meine These ist, und die konnte mir bisher noch niemand widerlegen, dass dieses neue Allianzbekenntnis so getuned ist und so entkernt ist, dass das auch jemand mit gutem Gewissen unterschreiben kann, der überzeugt ist vom religiösen Glauben der römisch-katholischen Kirche. Dieses neue Allianzbekenntnis kann auch ein Katholik guten Gewissens unterschreiben. So, hier werden Pfeiler umgestürzt. Und liebe Geschwister, wir haben auch hier einen Grund zu großer Wachsamkeit, zum Gebet. Und wir müssen sehen, dass das, was früher einmal die evangelikale Bewegung war, im Jahr 2019 so einfach nicht mehr existiert. Die evangelikale Bewegung, als ich ein junger Pastor war, war die Deutsche Evangelische Allianz, der Gnadauer Gemeinschaftsverband, bestimmte Missionswerke und Bibelschulen, wo man nicht mit jedem an jedem Punkt übereinstimmte, aber wo es diesen großen evangelikalen Konsens gab. Das gibt es so nicht mehr. Und nicht wenige reden bereits von einer Phase des Postevangelikalismus. Also nach dem Motto, wir sind schon danach. Und umso wichtiger ist es, dass wir, ich sage mal, dass wir zusammenhalten, dass wir wachsam sind, dass wir immer wieder die Inhalte abklären und dass wir uns von den vermeintlichen neuen Selbstverständlichkeiten nicht verführen lassen, sondern bei dem bleiben, was wir in dem Wort Gottes als wahr erkannt haben und was sich nicht dadurch ändert, dass der evangelikale Mainstream eine völlig andere Richtung nimmt oder das, was sich evangelikal nennt. Und dann Vers 12. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Das ist auch nochmals ein Begriff. Anomia steht dort für Gesetzlosigkeit. Anomia. Und auch hier wirkt natürlich ein massiver gesellschaftlicher Druck. Wir haben es auch auf der Ebene ständigen zivilreligiös gefordert wird, mit einer ständigen Pervertierung, das heißt Verkehrung von Gut und Böse zu tun. Und die Obrigkeit, die die Aufgabe hätte, die Guten zu belohnen und die Bösen zu bestrafen, 1. Petrus 2,14, macht in der Regel genau das Gegenteil. Bestraft die Guten und belohnt die Bösen, also Böse im Sinne der biblischen Ethik. Ich empfehle in diesem Zusammenhang das Buch von Karl Baral, Zivilreligion oder Christusnachfolge. Und dort macht er diese Zuspitzung der Situation deutlich und zitiert dort aus einem Aufsatz von Al Mohler, der in der Zeitschrift des Bibelbundes in deutscher Übersetzung erschienen ist im April 2018. Und dort weist Mohler darauf hin, dass diese aktuelle Situation, die diesen Druck auch auf die Gemeinde verstärkt, geprägt ist, eine gute Beobachtung, von einem moralischen Rollentausch, den es so noch nie gegeben hat und der nochmal eine ganz andere Dimension hat als frühere Umwälzungen auf dem ethischen Gebiet. Und indem man diesen Machtanspruch der Zivilreligion merkt. Und Mohler benennt dafür zwei Aspekte. Er sagt erstens, diese neue Moralität, also dass das Gender zu gut zu heißen ist, dass die Kinder im Kindergarten schon lernen sollen, es ist gut, dass es Diversity gibt, es ist gut, wenn Menschen homosexuell sind und sie können da voll ihre Erfüllung finden, es ist gut, wenn wir dem Genderdenken folgen. So, das Erste, sagt Mohler, diese neue Moralität hat eine Entweder-oder-Qualität. Und er fährt dann fort, diese Revolution macht wie alle Revolutionen wenig Gefangene. Mit anderen Worten, sie verlangt die totale Akzeptanz ihrer revolutionären Forderungen und die Bestätigung ihrer Absichten. Also dieses Entweder-oder, das heißt, entweder du unterwirfst dich dem oder du wirst abgeschossen, wie auch immer gesellschaftlich. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt, sagt er, dass sich das Blatt für die Christenheit in der westlichen Zivilisation gewendet hat. Er sagt, es ist zum ersten Mal in der Geschichte der westlichen Zivilisation, scheint die Christenheit auf der negativen Seite der Moralität zu stehen. Er sagt, früher hat man uns vorgeworfen, die wir die biblischen Werte hochhalten wollten, früher hat man uns einfach nur als verstaubte Moralisten betrachtet. Aber jetzt werden wir eines moralischen Defizits bezichtigt. Jetzt sagt man nicht, du alter Moralapostel, du bist noch dafür, dass Sexualität in die Ehe gehört und dass die Ehe unauflöslich ist und dass Ehe aus Mann und Frau besteht, du alter Moralapostel. Nein, jetzt sagt man, du bist ein Menschenfeind. Verstehen Sie, das ist die Umkehrung. Und er sagt, dass die biblische Ethik im Grunde genommen zu einem menschenfeindlichen Konzept erklärt wird, wie das in weiten Teilen der Öffentlichkeit geschieht. Er sagt, das hat es vorher nicht gegeben. So wird etwas, was vorher als unmoralisch verstanden wurde, im Gegensatz dazu nun als moralischer Wert gefeiert. Und die Folgewirkung für die Gemeinde ist, dass das den Druck auf sie natürlich noch erhöht. Und dass eben die Kotaus gefordert werden, die Anerkennung bestimmter zivilreligiöser neuer Grundüberzeugungen. Und wir können uns nicht wegducken. Und es geht am Ende nur die Alternative, liebe Geschwister, Widerstand oder Ergebung. Ein dramatisches Beispiel, auf das mich ein Bruder hinwies, ereignete sich jetzt beim Studientag der Evangelischen Synode in Österreich im November 2018. Dort sprach ein bekannter evangelikaler Theologe, Hans-Peter Hempelmann, der in vielen evangelikalen Gremien mitarbeitet und seit Jahrzehnten die evangelikale Szene hier mitbestreitet. Und der Bericht über seinen Vortrag, der Kurzbericht, lautet so. Er sagte, es seien gelingende homosexuelle Beziehungen genauso als Gott gewollt zu verstehen wie gelingende heterosexuelle. Während auch heterosexuelle Beziehungen häufig durch Gewalt und Selbstbezüglichkeit geprägt seien. Und dann wörtliches Zitat. Wo Verantwortungsübernahme, Verbindlichkeit, Vertrauen eine Beziehung bestimmen, da dürfen wir davon ausgehen, dass diese Beziehung dem Willen Gottes entspricht. Zitat Ende, Hans-Peter Hempelmann im November 2018 auf einer Tagung der Evangelischen Synode Österreichs. Ein evangelikaler Sprecher. Verstehen Sie, was hier passiert? Das ist ein Dammbruch, der natürlich durch viele Entwicklungen vorbereitet wurde. Es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, also dieser Aufstand gegen den Willen Gottes, wird die Liebe in vielen erkalten. Und hier sehen wir diesen interessanten Zusammenhang. Die Abkehr von Gottes Wahrheit zerstört die Liebe. Die Liebe gegenüber Gott, die Liebe gegenüber den Mitchristen. Und dann an deren Stelle treten Stolz, Gleichgültigkeit, Rücksichtslosigkeit, Opportunismus. Was für ein Szenario. Diese Kombination von Verführung und Druck. Das haben wir ja schon in Vers 4 bis 6 gesehen. Verführung und Druck, Verführung und Druck. Aber in Lukas 21, 28 steht noch der Hinweis, dass Jesus gesagt hat, es läuft alles nach Plan. Also die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Es muss so kommen. Und jetzt ist die Frage am Ende, worauf läuft dieses schonungslose Szenario zu? Sagt Jesus, zieht euch ängstlich zurück. Sagt Jesus, flüchtet nach Norwegen, um eure Ruhe zu haben. Wobei die große Frage ist, ob ihr in Norwegen eure Ruhe haben werdet. Was sagt Jesus? Er sagt es ausführlicher ab Vers 36, aber er sagt es schon hier. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Das heißt, der wird bewahrt werden hier. Nicht, dass er sich dadurch seine Rettung im erlösungsmäßigen Sinne verdient. Der wird bewahrt werden, meint das hier. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Und für die Gemeinde bedeutet das dann, wenn unsere Darstellung stimmt, dann wird die Entrückung kommen. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn wir standhaft warten, wenn wir das geduldig auch ertragen wollen, das Wort, was hier für Ausharren steht, ist ein aktives Wort. Das bedeutet nicht, wir gehen in den Untergrund und hoffen, dass uns keiner sieht. Sondern es bedeutet so etwas wie aktives Durchhalten und auch dagegenhalten. Dann geht das nur, wenn wir regelmäßig durch Gottes Wort genährt werden. Wenn wir dort unsere Kraft bekommen und unseren Durchblick. Ja, nicht nur den Durchblick, sondern auch die Kraft. Dann brauchen wir geistlich verbindliche Gemeinschaft. Dann brauchen wir Gemeinden. Dann ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen, im Gebet treu zu bleiben. Dann ist es wichtig, dass wir Verbindlichkeit lernen und einüben. In dieser Situation kommt man im gutbürgerlichen Schongang nicht durch. Und wird auf seine Aufgabe nicht gerecht. Und das andere, ausharren, missionieren. Das ist so schön. Die Antwort der Jünger Jesu ist eben nicht Rückzug. Im Gegenteil. Und ich denke, das sollte uns sehr getrost machen. Dass Jesus sagt, es wird das Evangelium vom Reich, also das Evangelium, wie man ins Reich Gottes hineinkommt, in der ganzen Welt verkündigt werden. Und ein junger Mann, den ich kenne, hat wegen dieses Verses Theologie studiert. Der war Christ geworden, da war er schon so Abiturient und dann hat Gott ihm ein besonderes Herz auch für die Mission geschenkt und er hat wegen dieses Verses Theologie studiert. Das Evangelium vom Reich, wie ich ins Reich Gottes hineinkomme, wie ich in seinem kommenden Reich dabei bin, in der ganzen Welt, für alle Völker, keine Rettung an Jesus vorbei. Und damit ist nochmal deutlich, liebe Geschwister, auf der Zielgerade der Geschichte ist das Kennzeichen der Gemeinde Jesu nicht die Transformation der Welt, sondern die Mission der Völker. Wir haben nicht den Auftrag, diese Welt mit allen Mitteln zu verbessern. Ja, wir suchen der Stadt Bestes. Ja, wir sollen Salz der Erde und Licht der Welt sein. Ja, wir tun das, was möglich ist, verantwortlich für die Umwelt. Ja, wir versuchen hier treu unseren Dienst zu tun. Aber das ist nicht unsere Hauptaufgabe und wird sie niemals werden, weil diese Welt vergeht. sondern die Aufgabe ist, das Evangelium vom Reich zu verkündigen in der ganzen Welt, für alle Völker. Weil wir wissen, dass nur Jesus diese Welt durchgreifend verwandeln kann, dass nur Jesus Menschen retten kann. Und Jesus hat angekündigt, dass er dies tun wird durch das Gericht hindurch. Verse 15. Welt vor diesem Gericht zu warnen. Und es ist unsere Aufgabe, liebe Geschwister, die Welt vor diesem Gericht zu warnen und sie liebevoll und glaubwürdig zu dem einzigen Retter einzuladen. Es wird nicht Friede werden, bis Jesu Liebe siegt, bis dieser Kreis der Erden zu seinen Füßen liegt. Und deswegen ist diese Prophetie ausgesprochen praktisch. Jesus schickt uns nicht in die Katakomben und in die Rückzugsquartiere und in die Wüste, sondern er schickt uns mitten hinein in diese Welt. Jesus fordert von uns nicht den stillen Rückzug. Das ist ein sehr misslicher Begriff, dass die Christen sich oft verstanden haben als die Stillen im Lande. Wenn damit gemeint ist, dass man auch manches Dulden erträgt, ohne jämmerlich dabei zu werden und sich vor lauter Selbstmitleid ständig um die eigene Achse zu drehen, dann ist das okay. Aber wenn es bedeutet, dass wir dauerhaft die Klappe halten und alles irgendwie hinnehmen und nichts sagen und uns wegducken, dann ist es nicht okay. Jesus schickt uns nicht in die Katakomben. Es kann sein, dass wir irgendwann in die Katakomben gezwungen werden, aber nicht von Jesus. Und Jesus fordert, wie gesagt, nicht den stillen Rückzug. Es ist in diesen Versen, und das bitte ich euch zu beachten, nicht der leiseste Ton von Resignation, von Lamoyanz, von Selbstmitleid, von Weinerlichkeit zu hören. Nicht der geringste Ton nach dem Motto, ach, wie wird es alles schlimm und es ist ja immer noch mal schlimmer und es ist ja, wie soll das alles noch werden? Dieser Ton, der ist hier nicht zu finden, überhaupt nicht. Sondern genau das Gegenteil. Es ist ein Ton des fröhlichen Angriffs. Es ist ein Ton der Attacke. Und es ist ein Ton der Geborgenheit in Christus. Und jetzt kommen wir ganz schnell, in den letzten Minuten, die mir geblieben sind, also für diesen Vortrag, noch zu dem dritten Teil. Da wird im Grunde genommen das, was in Vers 13 steht, ausharren und dienen, missionieren, nochmal aufgenommen und etwas erweitert. Also erste Kompetenz, nüchterne Wachsamkeit, die Verse 36 bis 44. Gott hat es für richtig befunden, uns nicht über den exakten Zeitpunkt zu informieren, wann er kommt. Das ist wahrscheinlich auch wichtig für unser Reifen und für unsere Wachsamkeit. Und man kann davon ausgehen, dass diese letzten Verse ab 36 sich richten sowohl an die Bekehrten der Trübsalzeit als auch und vor allem an die Gemeinde vor der Entrückung. Das heißt, die Doppelaufgabe. Also sie richtet sich im Grunde genommen an beide. An die, die sich in der Trübsalzeit bekehren und an uns als Gemeinde jetzt. Und da erinnert uns Jesus nochmal an die Zeitgenossen Noahs als abschreckendes Beispiel. Um jeden Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein bei der Wiederkunft des Menschensohnes. Und Wiederkunft, dieser Begriff, kann einerseits meinen, dieses Einzelereignis, wenn Jesus mit der Gemeinde wiederkommt. Der Begriff Wiederkunft kann aber auch das ganze Geschehen von Entrückung und Wiederkunft zum Gericht meinen. Also auch das Gesamtgeschehen von Entrückung und Wiederkunft kann mit dem Gesamtbegriff Wiederkunft verbunden sein, weil ja Jesus wiederkommt zu seiner Gemeinde, um sie zu entrücken. Und in diesem Sinne ist der Begriff Wiederkunft des Menschensohnes hier auf beides zu beziehen. Auf wenn er zur Entrückung wiederkommt und wenn er dann mit der Gemeinde endgültig wiederkommt zur Schlacht von Harmageddon. So, und was haben die Zeitgenossen Noahs gemacht, wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken und verheiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte. So wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Sie hatten doch die Zeichen des Endes gesehen. Und doch erinnern Sie an die Menschen an Bord der Titanic vom 14. zum 15. April 1912 im Nordatlantik. Wir wissen aus verschiedenen Zeugnissen, dass viele Passagiere bis zuletzt nicht wahrhaben wollten, was an Gefahr auf sie zukam, nachdem der Luxusliner 23.40 Uhr diesen Eisberg gerammt hatte. Es gibt Zeugenberichte, wonach einige erstmal Fußball gespielt haben mit den Eisbrocken. Und einer soll sich gefreut haben und gesagt haben, oh, so viel Eis für meinen Whisky. Und während das Schiff dann langsam voll lief, spielten die 8 Musiker auf Anordnung des Kapitäns zunächst flotte Ragtime-Musik, damit ja keine Panik aufkommt. Und sie hatten immer wieder Warnungen bekommen. Circa 10 Stunden vor dem Crash hatten 2 andere Schiffe Eiswarnungen an die Titanic gefunkt, die Caronia und die Baltic. Und dann gab es nochmal 18:30 eine Warnung der Californian. Hat alles nichts genutzt. Sie waren gewarnt. Sie waren gewarnt, die Zeitgenossen Noahs. Sie sahen nicht nur den Schiffsbau, sondern sie hörten auch Noahs Predigt. In 2. Petrus 2, Vers 5 wird Noah Verkündiger der Gerechtigkeit genannt. 2. Petrus 2, Vers 5. Aber sie wollten sich nicht stören lassen. Und davor will uns Jesus mit dieser Prophetie wirklich bewahren. Und auch dadurch, dass er uns auf diese tragische Trennung hinweist, die dann sein wird. Dann werden zwei auf dem Felde sein, Vers 40. Der eine wird genommen, also im Sinne von angenommen, der andere wird zurückgelassen. Das erinnert auch sehr stark an die Entrückung, wenn wir dann Jesus entgegengerückt werden. Zwei werden auf der Mühle mahlen. Der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen. Tragische Trennung, und es wird Familien, es wird Ehen auseinanderreißen, weil der eine zu Christus gehörte und der andere nicht. Und deshalb sagt Jesus, so wacht nun, denn ihr nicht wisst, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Dauerbereitschaft ist angesagt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit. Und liebe Geschwister, das ist die Grundspannung, in der wir Christen bis heute stehen. Denn der Jesus sagt ja beides. Er sagt, niemand kennt die Stunde und zugleich seid alle Zeit bereit. Es kann manchmal sehr schnell gehen. Über Nacht können Mauern fallen. Denken Sie an dieses Ereignis des Mauerfalls 1989, es uns alle überrascht hat. Obwohl es da etliche Vorentwicklungen gab, die man als aufmerksamer Beobachter der politischen Szene sah. Und doch, und deswegen versuchen wir gar nicht erst den Zeitpunkt, hat sich's geändert, wie ein Dieb in der Nacht. Und deswegen versuchen wir gar nicht erst den Zeitpunkt zu berechnen, das ist uns verboten und das hat auch nie geklappt. Dazu fehlt uns schlichtweg das Datenmaterial. Die Bibel macht deutlich, wir leben jetzt in der Endzeit. Im Grunde genommen hat die Endzeit damit begonnen, dass Jesus gekommen ist. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Hebräer 1, Vers 2. Und ich empfehle Ihnen und euch sehr, Lukas 12 zu studieren. Lukas 12, Vers 35 bis 40, das jetzt in der kommenden Woche, wo Jesus genau diesen gleichen Zusammenhang deutlich macht und sagt, seid bereit, seid wach und lasst euch nicht überraschen. Und dann macht er deutlich in den letzten Versen hier, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihm die Speise gibt zur rechten Zeit. Glücklich ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Er wird ihm noch weit größere Aufgaben sehen. Möge der Herr uns bei der Arbeit finden. Ein lieber älterer Bruder hat vor einigen Tagen einen Schlaganfall bekommen. Einer unserer Malachi-Brüder, Eberhard Platte. Und dann musste er für ein paar Tage ins Krankenhaus. Und dann war wieder draußen. Und die erste Mail, die er uns schrieb, lautete, ich hoffe, dass der Herr mir noch ein paar Überstunden lässt. Ich möchte noch ein paar Überstunden gerne arbeiten. Verstehen Sie, möge der Herr uns bei der Arbeit finden, wenn er kommt. Mögen wir nicht in den Ruhestand gehen, um uns nur noch die Sonne von Mallorca auf den Bauch scheinen zu lassen. Das hat auch seine Berechtigung, aber es kann nicht das Ziel unseres Ruhestandes sein, uns zu erholen, damit wir möglichst faltenfrei im Himmel ankommen. Sondern das Ziel beschreibt Jesus hier. Und dann macht er deutlich, dass sich auch dann nochmal erweist, dass es nicht nur gute, sondern auch böse Knechte gibt. Also Knechte, die nicht zu Christus gehören. Und deren nicht zu Christus gehören, sich darin zeigt, dass es ihnen egal ist, wann Jesus kommt, ob Jesus kommt. Mein Herr säumt zu kommen. Und dann fängt er an, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken. Ist vielleicht nicht der beste Vers vor Mittagessen. Aber hier geht es um das Essen mit den Schlemmern. Wir wollen mit den treuen und klugen Knechten zusammen essen. Und Jesus macht dann deutlich, das ist kein Christ. So wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und er wird ihn entzweihauen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben, da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Das ist die Hölle, die hier beschrieben wird. Lass uns bereit sein. Wir müssen nicht Angst haben, dass der uns aus der Hand verlieren würde. Nein, das hat er versprochen, das wird nicht geschehen. Aber wir müssen klar sein, dass wir beim Herrn sind, dass wir zu ihm gehören. Worauf verlässt du dich? Verlässt du dich auf deine Religiosität oder verlässt du dich auf irgendeine Tradition? Verlässt du dich auf irgendein Ritual, an dem du einmal beteiligt gewesen bist, oder verlässt du dich allein auf Jesus? Ist er dein Herr? Ist er derjenige, auf dessen Rettung du vertraust? Lass uns wachsam sein, dass wir uns nicht einlullen lassen. Und wir werden morgen in der Predigt über das Passa auch zu reden haben, in Matthäus 26. Und das Passa wird deutlich machen, man muss im Aufbruch bereit sein, wenn der Herr uns ruft. Sei es, dass er uns zu sich nach Hause ruft, oder sei es uns, dass er uns entgegenkommt, um uns zu entrücken. Ich komme zum Schluss. Dietrich Bonhoeffer hat ein berührendes Gedicht, einen berührenden Vers geschrieben, was warten bedeutet. Auf den Herrn warten, auch wenn es spät wird, auch wenn es anstrengend wird. Auch wenn um uns herum einer nach dem anderen in den Schlaf sinkt. Zu warten auf ihn, wenn kein Hund mehr knurrt. Also wenn es so spät ist, dass sogar die Hunde eingeschlafen sind. Zu warten auf ihn, wenn kein Hund mehr knurrt, wenn alles im Schlaf versank, dann brennend die Lampe um die Lenden den Gurt und die Augen wachend und blank. Der Boden dröhnt, er ist nicht mehr fern, er klopft an die Tür, wir öffnen dem Herrn. Und er kommt zu uns und die Quelle quillt, wo man ihn zu erwarten gewillt. Und Bonhoeffer macht in diesem Vers so deutlich, es ist die Bereitschaft, auf Christus zu warten, wann er kommt, wann er uns ruft. Und in diesem Warten auf Christus, auf seine große Wiederkunft, verschränken sich die Perspektiven, merken wir, dass er auch jetzt schon immer wieder zu uns kommt und dass die Quelle quillt und dass er uns stärkt für diesen Weg und dass er selbst uns munter hält und bereit sein lässt für seinen Weg und für sein Kommen. Am Comer See gibt es ein wunderschönes altes Anwesen, die Villa Acronati, inmitten eines großen Parks. Eines Tages kommt ein Besucher dort vorbei, um sich diesen Prachtpark anzusehen. Der Gärtner öffnet ihm das schwere Tor und führt den Besucher durch die Gartenanlagen und zeigt ihm alles ganz stolz. Der Besucher ist schwer beeindruckt und er fragt den Gärtner, wie lange sind Sie eigentlich schon hier? Och, sagt er, 24 Jahre. Ach, und wie oft ist Ihre Chefin, die Besitzerin dieser herrlichen Anlagen, wie oft ist die in dieser Zeit eigentlich hier gewesen? Und er überlegt, oh, so 4-mal in 24 Jahren. 4-mal nur? Und wann das letzte Mal? Naja, so vor 12 Jahren. Ich bin fast immer allein hier. Selten, dass ein Fremder wie Sie sich das ansieht. Oh, erwidert der andere, Sie haben den Garten aber wunderschön gepflegt und so gut in Schuss. Es ist alles so schön geordnet, dass Ihre Chefin morgen kommen könnte. Und da geht ein Strahlen über sein Gesicht und er sagt, Oggi, Signore, Oggi, das heißt heute. Sie könnte heute kommen. Bist du so bereit, dass er heute kommen könnte? Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns vorbereitest auf das, was vor uns liegt. Aber dass du es uns nicht als ein unerfüllbares Programm vor Augen stellst, das wir selber erarbeiten müssen, sondern dass du bei uns bist, dass heute schon die Quelle quillt. Dass du versprochen hast, dass du uns nicht aus deiner Hand lassen wirst und dass du uns an deiner starken Hand durch diese Zeiten führst. Und Herr, wir bitten dich nicht für uns, wir bitten dich für deine Leute auf der ganzen Welt, dass du uns bewahrst, so wie du das versprochen hast. Dass du uns bewahrst vor Furcht, dass du uns auch bewahrst vor Trägheit, vor Selbstgerechtigkeit, und vor Feigheit. Und dass du uns hilfst, einander beizustehen und immer wieder auf dich hin auszurichten, Herr. Wir danken dir, dass all das, was wir in Ansätzen heute erleben, nicht deswegen geschieht, weil dir die Geschichte aus dem Ruder läuft, sondern es deshalb geschieht, weil du deine Geschichte machst, so wie du es vorhergesagt hast. Und darin, Herr, wollen wir geborgen sein. Und wir bitten dich, halte uns fest. Halte uns wach. Rüttle uns auf, wo es nötig ist. Und lass uns nicht nur durchkommen durch diese Zeit als Einzelne und als Gemeinde, sondern lass uns dir dienen. Lass uns treue Knechte sein, bis wir bei dir zu Hause sind. Dir sei alle Ehre. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.